Und das ist für mich die Absurdität dieser politischen Auseinandersetzung, dass die, die um Umwelt und Natur und Pflanzen und Tiere ringen, die sind, die am stärksten dafür ringen, dass die nächsten Generationen leben können. Und die anderen tun es nicht. Wir machen das dafür, dass wir alle noch gut leben können. Und nicht dafür, weil irgendjemand nicht bequem haben soll oder nicht warm haben soll. Das sind alles keine Fragen.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts, die Welt ein bisschen besser machen. Vielleicht ist das eure erste Folge, daher ganz kurz, worum es hier geht. Mein Name ist Kerstin Zelina und ich finde, Politik machen zu dürfen, ist der schönste Beruf auf der Welt. Ich arbeite seit 10 Jahren als Abgeordnete im Bayerischen Landtag und ich vertrete sozialpolitische Themen für die Grüne Fraktion. Und ich bin ja aus dem Landkreis Würzburg und war seit 2013 die einzige grüne Abgeordnete aus der Region in und um Würzburg herum. 2018 hat sich das geändert, denn da kam mein, ich sage jetzt mal, langjähriger Politikvertrauter, Patrick Friedl aus der Stadt Würzburg in den Landtag. Wir kennen uns schon seit dem letzten Jahrtausend, haben zusammen Wahlkämpfe bestritten und schon ganz viel über grüne Politik geredet. Und mit Patrick will ich mich heute unterhalten, denn er ist auch so ein absoluter Politikverrückter. Seit ich dich kenne, Patrick, versuchst du die Welt durch Politik und auch im sonstigen beruflichen Leben ein bisschen besser zu machen. Und genau deswegen bist du der perfekte Gast für meinen Podcast. Herzlich willkommen, Patrick.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Kerstin.
Der 14. Oktober 2018, also der Tag, an dem du in den Landtag gewählt wurdest, Patrick, erinnerst du dich noch an diesen Abend?
Klar erinnere ich den Abend, weil es war ja ein besonderer Abend, ich glaube auch für dich und uns als Grüne überhaupt, weil wer hätte sich vorstellen können, dass wir in Bayern überhaupt mal ein Direktmandat erringen und dass es ausgerechnet in Würzburg das erste ist, war natürlich für uns grandios, lag halt daran, dass Würzburg schneller ausgezählt hatte und deswegen wussten wir einfach sehr früh Bescheid. Wir hatten aber auch schon so Vormeldungen, deswegen hat es uns nicht ganz überraschend getroffen, weil ein Umfrageinstitut, das auch von der heimischen Zeitung MeinPost ein paar Mal befragt worden ist, hat während dem Wahlkampf so die Meldung gegeben, dass wir vorne liegen könnten. Und das war natürlich für uns schon sehr spannend und darum haben wir auch so ein bisschen unseren Wahlkampf am Ende angepasst darauf.
Mhm. Und weißt du eigentlich noch, wie viele Stimmen du hattest? Das waren 22.010 Erststimmen und damit genau 500 Stimmen mehr als der damalige CSU-Abgeordnete, der schon 10 Jahre lang im Landtag war. Und ich habe mich so gefreut für dich und mit dir, der erste grüne, direkt gewählte Abgeordnete in Bayern. Und es war so eine Mega-Party. Ich hoffe, dass wir das vielleicht bald wieder haben. Ich habe dich gefragt, ob du mit mir eine Podcast-Folge machen möchtest, weil du für mich einer der Menschen bist, die wirklich unermüdlich und pausenlos arbeiten. Also manchmal habe ich das Gefühl, du schläfst überhaupt nicht. Die letzte Mail, die ich von dir gekriegt habe, ist irgendwie 0.45 Uhr oder sowas gestern Abend abgeschickt worden. Und du arbeitest so pausenlos, um ein bestimmtes Projekt voranzubringen oder viele Projekte. Und immer hast du ein konkretes Ziel und du hast den Weg dahin immer klar im Kopf. Seit 2008 bist du Stadtrat in Würzburg und die Stadt hat sich in vieler Hinsicht verändert seitdem. Also das Leben in der Stadt ist besser geworden, so empfinde ich das als Ländler. Die Fahrradwege sind besser, es ist fußgängerfreundlicher, es ist grüner und Kultur und Tourismus. Neues Stadtviertel am Hubland ist einfach toll geworden. Was war denn dein erstes Projekt in der Stadt und so dein erstes Ziel?
Es gab ein ganz erstes Ziel, das war einen Antrag interfraktionell zu machen, damit gleichgeschlechtliche Paare, Partnerschaften im Trausaal getraut werden können, ja, weil das stimmt. Vorneweg nicht erlaubt war. Ja. Und dann habe ich das gleich genutzt und habe da es geschafft, dass aus allen Fraktionen den Antrag Leute unterschrieben haben. Das war für mich auch so, ich hatte vorher so Glaubenssätze im Kopf, dass das gar nicht geht und schon gar nicht Würzburg und dann haben eben alle unterschrieben. Das war für mich ganz wichtig, dieses hinzukriegen. Das erste echte große Projekt war Klimaschutz. Also es hinzukriegen, dass wir einen Grundsatzbeschluss fassen, dass wir CO2 reduzieren. Ja. Und diesen Grundsatzbeschluss, da hat es eine Chance sicher aufgetan, weil die Stadtwerke hatten so ein Gutachten beauftragt, dass sowas möglich ist. Und dann habe ich auch da wieder Unterstützerinnen gesucht. Und das ging, obwohl wir im Bundestagswahlkampf waren, ich, der Direktkandidat der Grünen, mit den anderen Fraktionen gemeinsam einen Antrag zu machen, den wir während des Wahlkampfs gemeinsam eingebracht haben und dann eine Mehrheit gefunden hat. Auch solche Dinge, wären mir vorher ja gesagt worden, geht gar nicht, ging aber alles.
Und ich weiß noch, als der Trausaal geöffnet wurde für gleichgeschlechtliche Paare, ich glaube, das war ein weibliches Paar aus dem Landkreis Würzburg, aus Veitshöchheim, die schon seit 20, 25 Jahren zusammen waren. Und die sagten, jetzt endlich können wir tatsächlich heiraten, wie die heterosexuellen Paare auch. Und das war mega cool. Ich habe übrigens auch in dem Trausaal geheiratet, schon ein paar Jahre vorher. Ja,
ja, ich habe in Rothenburg ob der Tauber geheiratet, da komme ich hierher, bin ich geboren und im Rathaus. Und dann sind wir quer durch die Stadt gelaufen zum Wildbad, wo wir dann gefeiert haben.
Wildbad? Was ist das?
Wildbad, Tagungsstätte, eine evangelische Tagungsstätte am Taubertalhang. Wunderschön, mit Theatersaal und allem.
Apropos evangelische Tagesstätte, du hast ja auch für einen evangelischen Träger gearbeitet, bevor du in den Landtag gekommen bist, oder?
Genau, ich habe erstmal bin ich Jurist, bin als Jurist auch als Anwalt tätig geworden und habe dann aber die Gelegenheit genutzt, wie ich bei Hans-Josef Fell gearbeitet habe, dass ich nochmal in dem Bereich, der mich sehr interessiert hat, nämlich soziale Arbeit, mich weiterentwickeln konnte. Da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Ehefamilienlebensberater bei der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung und habe da schon in der Praktikumsphase die Chance ergriffen, dass ich ein Praktikum machen konnte beim evangelischen, damals noch evangelischen Beratungsstelle und die nannte sich dann bald Evangelisches Beratungszentrum und da bin ich dann auch geblieben und habe 15 Jahre mitgearbeitet.
Mhm. Hast auch da die Welt ein bisschen besser gemacht?
Naja, was halt so in den eigenen Möglichkeiten steht, auf jeden Fall war es mir wichtig, nicht in der Konflikt Dauer und Bearbeitung eines Juristen zu sein, sondern Konflikte lösen zu helfen oder zumindest dazu beizutragen, dass Menschen irgendwie noch miteinander leben können. Ich habe dann im Bereich Trennung, Scheidung gearbeitet. Schwieriges Feld, aber für die Kinder unheimlich wichtig, dass sich die Konfliktwellen zwischen den Eltern abmildern und sie auch wieder eine andere Perspektive kriegen und anders in den Blick geraten. Da haben wir auch Kurse gehalten, die nannten sich Kinder im Blick.
Und hast du da auch mit Ruth Belzner zusammengearbeitet?
Nee, Ruth Belzner ist ja von der Telefonseelsorge. Das war sozusagen mein Vorlauf. Ich habe die Chance ergriffen, dass ich bei der Telefonseelsorge so reinkommen kann und auch da soziale Arbeit miterlernen kann. Und darüber habe ich die Ruth Belzner kennengelernt. Meine Ausbilderin waren aber andere aus der Telefonseelsorge und da habe ich so 5 Jahre mitgearbeitet.
Weshalb ich gefragt habe, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ich habe nämlich in der ersten Folge der Podcast-Staffel, habe ich auch ein Interview mit Ruth Belzner gemacht und die ist Leiterin der Telefonseelsorge und macht da eben aus dem Bereich her die Welt ein bisschen besser. Und ich habe da auch als Praktikantin quasi gearbeitet, habe meine Praktikantinnen auch mitgebracht dazu und ich fand die Tage bei der Telefonseelsorge einfach mal 5 Stunden lang mitzuerleben, mit was für Anliegen die Menschen kommen. Fand ich sehr, sehr spannend für mich, auch so für die persönliche Weiterbildung und bin ich froh, dass Leute sich für sowas einsetzen.
Also ich kann mich gut erinnern dran, weil das ich habe da die Nachtschichten oft übernommen und die Nächte sind schon nicht ohne, weil man halt oft lange Strecken keine Anrufe hat, dann plötzlich mitten in der Nacht und man ist ja dann auch müde, kann man gar nicht ändern, das ist so. Und da dann Leute dran zu haben, die schwer belastet sind, damit muss man schon auch klarkommen. Mhm. Und es ist eine sehr herausfordernde Arbeit.
Naja, also ich habe mir auch gedacht, vielleicht wäre das was, wenn ich mal nicht mehr im Landtag bin, so für danach. Jetzt nochmal zurück zu Würzburg und deine Tätigkeit so als Stadtrat. Die Grünen sind in Würzburg ja inzwischen die stärkste Stadtratsfraktion geworden. Also eure jahrelange kontinuierliche Arbeit hat sich ausbezahlt. Und wofür setzt ihr euch jetzt aktuell in Würzburg ein? Wie wollt ihr die Stadt weiterentwickeln als Grüne?
Ja, ich komme erst nochmal zu dem großen Erfolg, dass wir tatsächlich jetzt stärkste Fraktion sind, was ja eine zum Glück erfolgreiche weitere Arbeit war von dem, dass ich direkt in den Landtag gewählt worden bin, was ja das erste Mal war, dass wir stärkste Gruppe auch als Grüne waren in Würzburg. Das waren wir dann auch bei den Folgewahlen, Europawahl und daneben auch bei der Kommunalwahl. Und das war schon sehr wichtig, dass wir diesen Schwung und auch dieses Vertrauen, das wir da gekriegt haben, weiterführen konnten. Und das haben wir natürlich versucht, auch in unsere Arbeit richtig gut reinzukriegen, haben aber dann damit zu tun gehabt, dass wir mitten in der Pandemie starten mussten. Also die hat kurz vorher, ja vor der Kommunalwahl begonnen. Wir konnten uns als Fraktion über Monate nicht sehen, außer bei den komischen Sitzungen, wo wir meterweit auseinander saßen und gar kein Gruppengefühl entwickeln konnten. Also es war eine echt schwierige Zeit, auch für die anderen Fraktionen, also überhaupt so ein kommunales Gremium. Und wir haben uns dann halt sortiert und versucht, inhaltlich gut zu finden. Hatten ja das Glück, dass wir mit Martin Heilig den Klimabürgermeister stellen konnten, der eben auch den Fachbereich Umwelt und Klima mit verantworten konnte. Und darüber haben wir natürlich schon einen inhaltlichen Schwerpunkt auch nah an der Fraktion gehabt. Also das ist schon was anderes, wenn jemand Teil der Verwaltung ist und Klar. der Austausch dann da funktioniert. Das heißt, dieses Thema haben wir sehr gut mitbearbeiten können, haben dann das integrierte Klimaschutzkonzept, das ein Ergebnis meiner ersten Zielprojekte war, wo es gelungen ist, eben den Grundsatzbeschluss zur CO2-Reduktion zu schaffen, daraus dann ein Klimakonzept abzuleiten und auch den Fachbereich Klima- und Umweltschutz auszubauen. Und dieses Klimaschutzkonzept haben wir dann fortgeschrieben. Da war ja auch dieser Zug von Fridays for Future, die waren ja sehr stark 2019. Ja. Und von daher haben wir da Beschlüsse ja schon gefasst gehabt und diese Umsetzungsarbeit, die läuft gerade. Und dazu haben wir dann es geschafft, weil es nicht möglich war, sich im Rat auf grundsätzliche Veränderungen zu einigen. Stichwort Paradeplatz. Wir haben versucht, dass der Paradeplatz autofrei wird.
Ja.
Dann haben wir gemerkt, mit welchen Widerständen wir da zu tun haben. Ja. Und klar, eine der großen Widerstände kommt von der CSU, kann man ja nicht drum herum reden. Aber es war überhaupt zu merken, es ist für uns schwierig, grundsätzliche Themen in der Stadt zu bearbeiten, wenn wir nicht in irgendeiner Form eine festere Zusammenarbeit für Schlüsselthemen hinbekommen. Und dann haben wir es geschafft, dass wir uns in einem Bündnis zusammengefunden haben, das sich Bischofshut-Bündnis nennt. Also es ging uns darum, dass wir den Bischofshut eben von Oberflächenparkplätzen befreien und ihn begrünen und dafür dann zwei zentrale Parkorte schaffen. Und da haben wir uns eben auf ein Gesamtkonzept geeinigt, wie das gehen kann, wie das abgestuft funktioniert und gleichzeitig noch Verbesserungen hineingepackt, wie Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Taktverdichtung, ein Jobticket, einen Fußgängerbeauftragten, welche Radwege wir als nächstes anpacken. Also da haben wir so etliche Sachen hineingeschrieben und haben ein riesen Antragspaket gemacht. Ja, und das hat einiges an Wallungen in der Stadt verursacht und ziemlich scharfen Kontroversen. Aber ich glaube, es wird in den nächsten Jahren schon spürbar werden, wie wichtig es ist, dass es eine Gruppe gibt von Stadträtinnen sehr breit aus der Gesellschaft, die gemeinsam so ein Projekt vorantreiben.
Ja, und das hat ja nicht nur in der Stadt Wallung gegeben, die Themen machen ja auch im Landkreis Wallung. Ich meine, ich komme aus dem Landkreis, fahre fast immer mit dem Fahrrad oder mit dem Bus in die Stadt, weil ich schon überhaupt keine Lust habe, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Aber ich habe auch eine halbstündige Busverbindung an den meisten Tagen und ich habe eine Monatskarte, ich habe ein Jobticket, weil ich einfach überhaupt nicht drüber nachdenken will, ob ich jetzt den Bus jetzt bezahle oder nicht. Ist es jetzt günstiger, wie komme ich jetzt in die Stadt? Ich habe ein Jobticket, steige ein und damit ist gut. Und wenn schönes Wetter ist, fahre ich mit dem Rad. Aber diese Wallung über diese Themen oder wie du sagtest, am Paradeplatz, das muss man bei den Nicht-Würzburgern erklären, da ist der Dom mitten in der Stadt auf einem Kopfsteinpflaster, richtig schön alter, zentraler Platz und da stehen Autos quasi an der Mauer vom Dom. Das ist so potthässlich, kann man gar nicht anders beschreiben. Ich hoffe, dass ihr da mit eurem Bündnis Erfolg habt.
Bei uns ist ja so, dass unabhängig davon, dass es nicht schön anzuschauen ist oder dass Autos in der Oberfläche einfach Platz wegnehmen und so, haben wir natürlich noch ein anderes wichtiges Platzthema. Und das ist, dass die Stadt viel zu heiß wird.
Ja, ja.
Wir sind mitten in der Klimaerhitzung, wir haben einen unheimlichen Anstieg. Also wieder mein Kernthema, Klimathema ist der eigentliche Auslöser dafür, weil wir Grün in die Stadt bekommen wollen. Und das geht natürlich nur, wenn wir Fläche freiräumen.
Ja.
Wir haben einen Versiegelungsgrad im inneren Stadtbereich von rund 80% oder sogar drüber, also innerhalb des Ringparks. Der Ringpark trägt dazu bei, dass der Versiegelungsgrad im Altstadtbereich nur 65% ist, also wahnsinnig hoch. Aber wenn man den mal wegdenkt, dann weiß man, wie stark diese Innenstadt verdichtet und versiegelt ist. Und darum ist die auch bis zu 7 Grad heißer, was man jetzt festgestellt hat durch Untersuchungen und im Schnitt so 3. Und da dran zu kommen, dass wir diese Hitze, die in der Stadt in Hitzezeiten, dass sich noch aufstaut und verstärkt, da brauchen wir halt dringend grüne Flächen, wir brauchen Bäume drin. Und darüber haben wir ja auch schon mal einen Bürgerentscheid gewonnen, der auch dafür, dass ich dann auch in den Landtag kommen konnte, schon ein Beitrag war, weil wir da die Auseinandersetzung endlich mal in der Stadt an einem zentralen Platz gegenüber vom Theater, wohl auch bald so benannt, wird wohl bald Theaterplatz heißen. Und da haben wir drum gerungen, dass da wirklich Grün hinkommt, dass da bei den Oberflächenparkplätzen, dass die alle abgeräumt wurden. Ist jetzt halt ein mit Rollrasen belegter schöner Platz. Aber im Zuge der Straßenbahnbaus wird daraus dann ein echter Park. Ich hätte mir gewünscht, dass es schneller geht, aber auch da waren dann die Widerstände wieder zu groß.
Ja, und ich meine, das sind lumpige 60 Parkplätze. Also das ist nicht wirklich viel für eine Stadt wie Würzburg. Und was gab es da für eine Wallung, die paar Parkplätze wegzunehmen? Und jetzt stehen da Bänke und es ist immerhin Rasen und ein paar Pflanzen stehen drauf und so. Und da bleiben die Leute einfach sitzen. Und als du sagtest, in der Innenstadt ist es so heiß. Meine Schwiegermutter hat in der Semmelstraße gewohnt früher. Und die ist ja wirklich mitten in der Innenstadt. Und die Frau war halt 85. Und wir haben sie im Sommer ab und zu einfach mal tagsüber zu uns fahren lassen mit dem Bus oder zu uns, einfach weil es bei uns draußen 5 Grad kühler war. Und das hast du natürlich gemerkt. Und wenn du da mit 85 in deiner Einzimmerwohnung sitzt, mit Südseite, Glasfront und du hast hier halt einen alten Vorhang in Orange, den du vorziehen kannst, dann kühlt das nicht wirklich ab in der Stadt. Und es ist ja auch so ein bisschen ein Thema, dass Hitze auch gesundheitsgefährdend ist, oder?
Genau, oder um es klar zu sagen, das ist eine Situation, die kann auch lebensgefährlich werden, weil Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen und zu wenig Flüssigkeitszufuhr sind da akut gefährdet, wenn sie nicht richtig einschätzen. Und ältere Menschen haben ja dann oft auch, wenn niemand sich um sie kümmert und sie sich selber nicht mehr genügend wahrnehmen, dass sie plötzlich diese Hitzebedrohung nicht merken. Ja. Und wenn man eben dann nur noch halb sediert in der Hitze im Bett liegt und die Hitze steigt und geht abends nicht weg, dann ist es echt lebensgefährlich. Und deswegen gibt es so viele Menschen, die daran sterben, was leider nicht richtig festgestellt wird, weil da wird nur Herztod festgestellt. Wir haben nur statistische Berechnungsdaten über Hitzetote, so werden die genannt. Wir wissen es nicht exakt, weil es das gar nicht gibt als Todesursache.
Und wenn ich mich jetzt mal so an Bilder erinnere von Wien zum Beispiel oder ich glaube auch Berlin, da wurden in heißen Sommern dann einfach Straßen gesperrt und man hat Bänke rausgestellt, gerade da, wo schattige Bäume waren, einfach um den Leuten irgendwie kühle Plätze abends und im Spätnachmittag zu geben in der Stadt, wenn die Wohnung überhitzt war. Kommt das in Würzburg jetzt auch?
Ja, also solche Sachen sind ja im Prinzip schon an dem Kardinal-Faulhaber-Platz, wie es bislang noch heißt, dem künftigen Theaterplatz wohl, sind die ja schon da, da haben wir es ja geschafft. Wir wollen jetzt und haben durchgesetzt, dass 3 Bäume kommen am Aufgang zur Alten Mainbrücke. Endlich ist im Zug der Domstraße mal Bäume, wo du ja in der Achse bislang nichts hast. Und so müssen wir halt die Stadt wirklich Schritt für Schritt umbauen, damit jeder in seinem Wohnbereich raus kann und hat einen abgeschatteten Platz, hat irgendwas, was schon mal optisch kühl ist, das spielt eine Rolle. Die Psyche spielt immer mit einer Rolle, aber natürlich auch real kühler ist. Es sind dann halt so 1-2 Grad, die so ein Baum schaffen kann, wenn es genügend sind. Und was ein bisschen helfen kann, sind natürlich noch feuchte Bereiche, macht Wien auch, die haben dann so Sprühbereiche. Mhm. Wir wollen da eher hin, dass wir offenes Wasser haben oder da so ein Sprühspielbereich, wo halt ein bisschen Wasser sich bewegt, damit man verschiedene Klimate hat. Und was ich über die Auseinandersetzung darüber halt auch gelernt habe, dass das Wichtige ist, die unterschiedlichen Klimazonen innerhalb eines Platzes zu kreieren. Also es gibt ja Menschen, die vertragen es und denen tut es gut und die sitzen gern mal im Heißen, aber es müssen an demselben Platz auch Bereiche sein, in denen die sitzen können, die es nicht gut vertragen, die dringend in den Schatten müssen und die ein bisschen Luft brauchen. Und deswegen ist so wichtig, dass wo auch Bewegung ist und dass es unterschiedliche Bereiche gibt, dann bewegt sich da auch die Luft. Weil Luft sich halt immer, wenn wärmere und kältere Luftbereiche gibt, dann ist die in Bewegung. Wenn sie in Bewegung ist, schafft es uns wieder zusätzliche Kühle, weil wir halt nun mal schwitzen.
Und das ist übrigens so ein Thema, wo sich dein Bereich auch mit meinem sozialpolitischen Bereich trifft. Ich habe das ja auch so als Ziel in dem Podcast gehabt, ein bisschen vorzustellen, was andere Abgeordnete im sozialpolitischen Bereich machen. Und du machst zwar Klimaanpassung und du machst Hitzeschutz in der Stadt und so, aber letztendlich ist es so dass diejenigen, die sich nicht leisten können, draußen zu wohnen, oben auf dem Berg zu wohnen, da wo es kühler ist, oder die sich nicht leisten können, in kühle Cafés jeden Tag zu gehen, dass die halt Plätze in der Stadt finden müssen, wo sie sich unabhängig von ihrem Geldbeutel abkühlen können.
Genau, und das nennen wir dann steigernde Aufenthaltsqualität. Also Würzburg profitiert davon, deswegen haben wir dieses Bündnis ja Besser Leben im Bischofshut genannt, weil wir sagen, das ist einfach besser für die Menschen, wenn die das unmittelbare Bewegungs- und Lebensumfeld eine hohe Qualität hat, ja, sich dort auch aufzuhalten. Und wenn man nicht möglichst schnell durch will, weil es einfach viel zu heiß ist. Ja, genau. Und kann man ja erleben, also, und auch für das Einkaufserleben, also gerade der Einzelhandel würde davon enorm profitieren, wenn wir da noch weitere Schritte weiterkommen.
Du bist ja Jurist und manchmal scheint dich ja auch dein juristisches Wissen weiterzubringen, also erlebe ich das zumindest. Also du hast 2014 vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof geklagt gegen die 10-H-Regel. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, worum es da ging und wieso du da geklagt hast.
Ja, Hintergrund war, dass wir nach der ersten rot-grünen Phase 98 bis 2005, Regierung Schröder mit Fischer, da habe ich ja für Hans-Josef Fell gearbeitet, und Hans-Josef Fell war einer der Väter des Erneuerbaren Energiengesetzes und hat damit eine echte Umstreuung geschaffen, sodass das, was wir Energiewende nennen, auf den Weg zu bringen. Das Erneuerbare Energiengesetz hat einfach erneuerbare Energienausbau gefördert, sodass man kostendeckend quasi vergütet bekommen hat für die Photovoltaikanlage, für die Windkraftanlagen, die man in die Gegend stellt, und dass der Strom, der da eingespeist wird, kostendeckend bezahlt wird. Dieses hat zu einem echten Boom geführt, zu einem Ausbau. Und der lief dann nach der Katastrophe von Fukushima und auch Bayern mit Bayern Innovativ, wo sie noch 50% erneuerbare Energien in Bayern wollten, so richtig an. Und dann gab es Widerstände vor Ort, organisiert von Menschen, die die Windkraftanlagen nicht vor der eigenen Haustür wollten, und bekannterweise auch von Menschen, die in der Atomwirtschaft unterwegs waren. Und die haben sich in der Region Unterfranken zusammengefunden und es dann geschafft, zum Ministerpräsidenten, damals Seehofer, Zugang zu bekommen, den Idee vorzuschlagen, man beschränke doch einfach die Errichtung von Windkraftanlagen auf 10H. Das war die Idee, 10-fache Anlagenhöhe, Abstand von der Wohnbebauung. Klingt erstmal nett, wenn man die Anlagen weit wegstellt. Nur wenn man konzentrische Kreise um die Wohnbebauung Unterfrankens oder Bayerns gezogen hat, hat man gesehen, da bleiben so gut wie keine Flächen mehr übrig. War natürlich eine sehr clevere Idee, wenn man die Windkraft wenden will. Und der Trick hat dann darin bestanden, dass man gesagt hat, ja, man kann aber ja Anlagen errichten, die niedriger sind,
ja,
und 10H für eine niedrige Anlage, dann kann man ja wieder viel näher an die Wohnbebauung ranrücken. Ja. Und das Zweite war eben, dass ja auch die Kommunen Bebauungspläne machen können. Und wenn das geplant ist, dann kann man geplant auch näher ran. Das Zweite hat so gut wie keine Kommune gemacht. Ein paar haben es probiert. In manchen hat es auch funktioniert. In den meisten gab es tatsächlich dann Bürgerinitiativen, also nicht bei mir.
Ja.
Und diese Nicht-bei-mir-Initiativen waren dann halt oft erfolgreich. Und darum hat es die einen Weg nicht gegeben. Und das andere ist natürlich nicht ernst zu nehmen,
ja,
weil nicht wirtschaftliche Anlagen baut halt auch keiner. Ja. Und die Anlagen haben ja einen Grund, warum sie so hoch sind, weil da viel mehr Wind weht, die Windhöfigkeit größer ist. Deswegen sind die Anlagen im Binnenland, im offenen Land dann so hoch. Und von daher hat es den Windkraftausbau gestoppt. Und jetzt zu deiner Frage, deswegen haben Hans-Josef Fell und ich dagegen geklagt, weil wir gesagt haben, das lassen wir so nicht stehen. Wir wollen wenigstens, dass das Bayerische Verfassungsgericht sich dazu äußert, weil es für uns ein Eingriff sozusagen in Eigentum und in die
Planungshoheit
und Entwicklung ist. Und all das haben wir versucht, so gut zu begründen. Und uns wurde Recht gegeben in dem Sinne, dass wahrscheinlich die Windkraft in Bayern tatsächlich weitgehend zum Erliegen kommt, der Ausbau. Aber, und das war dann das, warum wir nicht gewonnen haben vom Gericht, weil sie gesagt haben, naja, man kann ja kleinere Anlagen bauen. Also ich fand es ziemlich niederschmetternd, weil das war das de facto Beerdigen des Windenergieausbaus in Bayern, und wir haben sie dann erlebt. Es ging ja bis auf null runter.
Ja.
Es ging ja nur noch mit Altgenehmigungen, wo noch ein bisschen was passiert ist.
Wülfershausen, ne? Das war Politikposse pur, oder?
Ja, das war ganz krass, weil die hatten ihre Anlagen genehmigt.
Ja.
Und dann haben sie eben festgestellt, dass die Anlagen, die sie geplant haben, nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen, hatten dann beschlossen, das war dann auch natürlich ihre Ungeschicklichkeit, neuere Anlagen zu installieren, im Vertrauen darauf, dass sie das genehmigt bekommen, haben sie die Fundamente schon gebaut. Dann sind sie aber mit 10H und der Nichtbereitschaft der bayerischen Staatsregierung auf da eine Ausnahme zu machen, was ein Federstrich gewesen wäre, mussten die alten Anlagen, da mussten sie schauen, dass sie diese alten Anlagen wieder kriegen, und da mussten sie die Fundamente rausreißen, neue Fundamente reinmachen und ältere Anlagen vom Ding bauen. Das haben sie jetzt gemacht. Aber das war krass.
Also ja, die haben quasi Altanlagen gebaut, wo es neuere technische Modelle ist. Das ist so, wie wenn ich mir jetzt ein Samsung Galaxy 3 kaufen würde, wo es Samsung Galaxy 10 gibt oder sowas. Ne? Also es ist so absurd. Aber über Energiepolitik hatten wir es jetzt erst kürzlich wieder im Plenum. Bayern hat die Windenergie komplett verhindert. Bayern hat die Stromtrassen verschleppt und Bayern hat die Wasserenergie verkauft und privatisiert vor 30 Jahren. Und jetzt gehen Gewinne aus Stromerzeugung, aus ökologischer Wasserkraft an Konzerne, statt das Geld zu nutzen, um kommunale Schwimmbäder zum Beispiel zu beheizen damit. Ne? Also vollkommen absurd, diese Energiepolitik. Und du bist trotzdem noch motiviert.
Ja, wir haben die Bedingungen, wie sie sind. Und unser Ziel ist, du hast ja so schön gesagt, die Welt besser zu machen. Ich würde es wahrscheinlich so nennen, ich möchte es für die kommenden Generationen die Lebensgrundlagen erhalten. Und das ist unser Auftrag. Und da hilft es nicht, dass wir mit solchen mächtigen Konkurrenzen zu tun haben und Beharrungskräften, weil ich muss ja in meinen Spiegel gucken und meiner nachfolgenden Generation sagen, was habe ich dazu beigetragen, und da versuche ich natürlich, was ich kann.
Ja, nachfolgende Generation, vorfolgende Generation, da habe ich mal eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass du aus Rothenburg bist und deine Eltern waren ja auch schon politisch aktiv. Damals gab es die Grünen noch nicht, glaube ich, oder haben sich gerade so angefangen. Jedenfalls waren sie, glaube ich, bei der FDP aktiv. Ja. Bist du in einem sehr politischen Elternhaus aufgewachsen und wie war das?
Also ich denke mal, dass ich das schon mit Ja beantworten kann, weil wir zumindest viel gesehen haben an politischen Dingen. Wir haben auch Wahlabende angeschaut, wir haben jeden Tag die Nachrichten geschaut, wir haben auch darüber gesprochen. Also ich bin damit groß geworden, dass politische Themen besprochen werden. Und wir haben darüber dann auch am Tisch, meistens natürlich haben meine Eltern darüber geredet und ich habe zugehört, aber ich habe mich schon auch beteiligt und habe unheimlich viel aufgenommen und habe so meine eigene Ordnung da entwickelt, was mir besonders wichtig ist. Und mir war von Beginn an wichtig, wie können wir uns lebensfähig halten auf der Welt. Darum habe ich früh dann auch angefangen, Müll zu trennen und meine Eltern getriezt und Licht auszumachen und. Also so möglichst viel sich sinnvoll zu verhalten, was natürlich nur in dem Rahmen ging, der einem zur Verfügung steht. Und meine Eltern sind durch Zufall in die Politik gekommen, weil meine Mutter sich mal hat dazu bereit gefunden, einen Kommunalpolitiker zu unterstützen, indem sie mit auf die Liste ging. Und dann wurde sie nach oben gewählt und er hat, weil er beruflich woanders hinkam, dann verlassen. Und ein Jahr später saß dann sie statt ihm im Rat. Und da haben dann beide beschlossen, dass sie beitreten. Mein Vater stand der FDP deutlich näher schon. Und er kommt aber eher so aus diesem wirklich demokratisch-liberalen Denken und gab ja da den Freiburger Kreis und Gerhard Baum und Burkhard Hirsch und wie sie hießen, die einfach einen sehr freiheitlichen Ansatz hatten. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund verschwunden, weil die wirtschaftsliberale Denke der FDP so in den Vordergrund getreten ist. Und die haben auch beide in den
Hintergrund.
Nee, in den Vordergrund.
Ja, die Wirtschaftsliberale,
Die haben sich so breit gemacht und sind ja dann auch durch den Wechsel von sozialliberal zu schon 82 da. War ja schon ein deutlicher Schwenk, aber es hat dann ja nochmal sich verschärft mit Westerwelle und Lindner. Ja, und die haben dann beide aber die FDP verlassen, weil es ihnen einfach zu einseitig und auch die wirklichen Liberalen etwas in den Hintergrund gedrängt wurden.
Für mich ist ja auch Hildegard Hamm-Brücher, war für mich wirklich so, war eine total coole Frau, die Frauengleichberechtigung und liberale Werte und also so klar und kompetent und überzeugend vertreten.
Meine Oma war Rechtsanwältin in München und dann später in Traunreuth. Und die kannte Hildegard Hambrücher. Mhm. Die kannten sich hier. Ja. Aber ich habe sie dann nur mal, wie es mal nach Rothenburg kam, zum Referieren. Aber da habe ich sie dann auch gleich befragt, weil mir das total wichtig war, so ein bisschen in Austausch zu kommen. Und ich habe auch eines meiner wenigen politischen Bücher, ich lese nicht so sehr viel, die ich gelesen habe, war von ihrem Beitrag zur parlamentarischen Demokratie. Die hat sehr viel gearbeitet, die ist bei der FDP geblieben, hat sehr gehadert, ob sie nicht hätte austreten müssen.
Ja, ganz klar.
Weil viele der damals bei der Wende zu Kohl sind ja auch ausgetreten, viele gegangen.
Da flossen auch viele Tränen in der FDP.
Ja. Aber sie ist geblieben, aber sie hat dann eben ihre Kraft darauf verwendet, den Parlamentarismus zu stärken. Ja. Sie wollte unbedingt, dass das Parlament ganz Wesentliches zu sagen hat und nicht die Regierung mit ihren Gesetzesvorhaben quasi an die Fraktionen rantritt, sondern die Fraktionen viel selbstbewusster agieren. Das hat aber leider nicht ganz durchgedrungen, aber sie hat schon einiges bewegt. Mich hätte es wahnsinnig gefreut, wenn sie damals Bundespräsidentin geworden wäre. Die SPD, das verzeihe ich bis heute nicht, weil sie hätten damals einfach nach dem zweiten Wahlgang 1994 sagen können, wir ziehen zurück, rau wird's nicht. Und dann hätten wir die erste Frau an der Spitze der Bundesrepublik gehabt und das hätte geklappt, weil die hatten zusammen die Mehrheit, die FDP und die SPD. Und sie haben es nicht gemacht, das habe ich ihnen schwerlich verziehen. Weil da haben sie, wir haben bis heute keinen Staatsoberhaupt, das eine Frau ist. Und Hildegard Hambrücher wäre genial gewesen mit ihrem demokratischen Grundhaltung. Hinterher war ich auch ganz zufrieden mit Roman Herzog, am Anfang nicht, aber dann, ich fand, er hat eine sehr gute Rolle gespielt, auch in der Bundespolitik, aber sie wäre mir natürlich erheblich lieber gewesen. Und sie ist tatsächlich auch ausgetreten. Das Lustige ist, meine Mutter und Hildegard Hambrücher sind unabhängig voneinander am selben Tag aus der FDP ausgetreten.
Oh, ja. Cool. Wenn du sagst Frauen und so weiter, unten vorm Landtag haben wir diesen einen Gang, wo die ganzen Präsidenten, Präsidentinnen des Bayerischen Landtags in Ölfarbe gemalt, die Wand zieren. Und es ist ja eine ewig lange Reihe von Männern und irgendwann am Schluss kommt Barbara Stamm. Also diese Reihe von Bildern, die frustriert mich wirklich jedes Mal, weil die wirklich so aufzeigt, dass seit der Bayerische Landtag existiert, erst die allerletzte Landtagspräsidentin, also die vorletzte, eine Frau war. Ja.
Darum ist es gut, dass wir jetzt wieder eine Präsidentin haben.
Ja, ist richtig.
Wäre mir lieber eine andere Partei, aber ist halt in Bayern im Moment so. Ich sage immer, es muss ja auch nicht so bleiben. Es können sich die Dinge auch ändern. Nach 66 Jahren Regierung durch die CSU darf sich auch das ändern.
Ja.
Aber ich bin tatsächlich froh, dass es eine Frau ist und innerhalb der CSU bin ich da auch ganz einverstanden mit Ilse Aigner.
Wo du so über deine Gespräche in der oder Jugend, was hast du viel FDP-Politik so gesagt? Ich habe an meine Jugend, wir sind ja fast gleich alt, immer die Strauß-Politik im Kopf. Also Strauß, Recht und Ordnung, RAF, Wehrsportgruppe, Hoffmann, also so die Punkte, die habe ich so im Kopf, dass das die waren, die bei mir zu Hause diskutiert wurden oder in meinem Umfeld, die habe ich so mitbekommen. Und wenn ich dieses Umfeld noch von damals so mir in Erinnerung rufe, dieses, boah, die Langhaarigen und die Grünen.
Und ich hatte einen Vater, der hatte lange Haare und wir wurden bei der Kontrolle der Ausreise nach Dänemark durch die damalige Rasterfahndung eher gejagt, ob er auch wirklich in Ordnung ist. Er war damals schon Verwaltungsrichter, also es war sehr lustig. Aber er hatte halt lange Haare und das ist uns immer wieder passiert. Einmal haben wir da eben eine Fähre verpasst, weil wir nicht rechtzeitig hinfahren durften von der Kontrolle. Das war sehr kurios.
Also du zumindest wirst nie mehr lange Haare kriegen, glaube ich.
Nee, ich hatte mal einen Versuch, so mit 19, die standen dann so 19 Zentimeter weg. Es sah irre aus, aber es war nicht wirklich tragbar.
Ja, und der Auslöser für dich, dich bei den Grünen zu engagieren, also klar, Interesse für Umweltpolitik und so, aber der Zeitpunkt, wie kam das dann?
Das lag daran, dass ich wollte mich schon mit 18 engagieren, da gab es keine Gruppe für mich, die die Grünen waren mir da fern. Ich wollte da eher zwar Grüne, aber Jüngere, so wie halt heute Jüngere sich auch gerne in der grünen Jugend. Habe versucht, so eine kleine Gruppe zu gründen. Wir waren zu zweit und sind am Namen gescheitert. Haben es dann gelassen. Dann bin ich nach Bayreuth gekommen zum Studieren. Da gab es keine grüne Hochschulgruppe. Da gab es nur eine Juso-Hochschulgruppe. Die habe ich mir angeschaut. Da war ich ein paar Mal dort. Ich wollte aber nicht über Begriffe, die ich da erstmals gehört habe, Staatsmonopol, Kapitalismus und Ähnliches diskutieren. Ich wollte über die ökologische Frage diskutieren und wie wir sie gelöst bekommen. Und das fand dann nicht statt. Und dann war ich da halt falsch für mich. Und ich kannte aber über die Evangelische Akademie in Tutzing bestimmte Politikerinnen und habe da auch einen SPD-Politiker kennengelernt, den Michael Müller, der dann auch mal Minister, glaube ich, wurde in Sachsen-Anhalt, ich bin jetzt mal ganz sicher. Der war sehr ökologisch. Und da habe ich kurze Zeit geliebäugelt mit der Idee, könnte man in die SPD und die SPD sozusagen bewegen. Und habe das aber dann nicht gemacht, weil ich fand, das ist zu viel Energie und man ist immer Außenseiter. Und dann habe ich einen Freund kennengelernt, also einen späteren Freund, durch Jura-Repetitorium. Und mit dem habe ich immer über Grüne geredet, weil er Grüner war. Und der hatte mir dann schon immer so ein Einladungskärtchen gegeben. Er hat gesagt, du bist doch Grüner, jetzt tritt halt mal bei und so. Und dann hatte ich das Glück, dass meine noch nicht Schwägerin, das ist die Schwester meiner Frau, auch in Würzburg studiert hat und gesagt hat, sie will sich jetzt mal alle Parteien angucken und zum Grünen muss ich mitkommen, weil du bist doch eh ein Grüner.
Na gut.
Genau, und dann bin ich mit hin, habe ich mich vorbereitet, war gerade Kommunalwahlvorbereitung und habe mir alles Programmatische durchgelesen und mich darauf vorbereitet und ich habe dann tatsächlich dann auch gleich Anträge gestellt und mitdiskutiert und meine Anträge wurden auch abgestimmt und einer ging sogar durch. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, wie das da so ging. Und von da ab war ich bei jeder Vorstandssitzung. Und das hat nicht abgerissen bis vor 2 Wochen.
Da bist du jetzt nicht mehr im Vorstand.
Bin jetzt nicht mehr im Vorstand.
Nach Jahrzehnten.
Ja, nach, wie viel sind es, 28 Jahre, ja.
Ja.
Und ja, das war so mein Start. Und von da ab habe ich dann halt mich intensiver eingemischt.
Also ich bin damals ja zu den Grünen gekommen, weil ich als Frau diskriminiert wurde bei Bewerbungsverfahren. Also es war ganz klar, es wurde mir auch später bestätigt nochmal. Ich hatte mich beworben bei einer öffentlichen Stelle und hatte erst die Zusage und 2 Tage später kam die Absage und der eigentlich zweitplatzierte Mann wurde dann vorgezogen. Und ich habe gedacht, nee, also Thema Frauenrechte und Frauenpolitik, da stehen die Grünen dafür, habe angerufen. Und was mich echt total angenehm überrascht hat, da saß dann im Büro in Würzburg, irgendjemand sagte, ja klar, wir haben an dem Tag Mitgliederversammlung, an dem Tag ist Vorstand, an dem Tag ist Stadtratsfraktionssitzung und so weiter, wo ich mir dachte, boah, ich kann sogar einfach zur Vorstandssitzung hinschlappen und mir das anhören. Und diese Offenheit hat mich so begeistert und dann bin ich auch hingekommen und dann dabei geblieben. Ne?
Da muss ich schon dabei gewesen sein, oder?
Ja, ich glaube schon. Das war 96, 97. Da waren, ich meine, du warst ja immer dabei, eigentlich gefühlt. Ich glaube, es gibt die Grünen gar nicht ohne dich.
Naja, aber es waren einige ja schon da, ne? Ne Matthias Pilz oder.
Der war damals auch da, das weiß
Stolz
ich ganz genau.
Oder Silke Trost war schon da.
Ja. Jetzt nochmal ein Punkt. Du bist ja auch naturschutzpolitischer Sprecher und eins deiner Themen, für die du dich so einsetzt, ist der Erhalt von Wald, der Schutz naturnaher Wälder. Und ich war mit dir im letzten Oktober im Stadtwald in Lohr. Wir waren auch schon zusammen im Steigerwald gewesen. Und wie geht's dir eigentlich, wenn du privat im Wald bist? Also bist du dann immer noch so der nüchterne, sachliche Klimaschützer, der CO2-Bilanz und Bäume irgendwie gegenrechnet? Oder bist du dann der emotionale Waldfan, der am liebsten alle Bäume einzeln umarmen würde?
Ich bin irgendwo dazwischen. Also ich nehme schon wahr und natürlich färbt es ab. Wie geht's im Wald oder wie nehme ich wahr, dass Natur austrocknet oder so? Das kann ich nicht mehr ausblenden, weil es auch zu massiv ist. Und auch egal, wo ich hinkomme, also ich habe eine Urlaubsinsel, auf der ich sehr gerne bin, das ist Bornholm, die war heute dieses Jahr so trocken, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und das tut mir in der Seele weh und das kann ich da nicht ganz wegblenden. wenn die Lage mal anders ist, also es genug geregnet hat und die Bedingungen gut sind, dann kann ich es auch einfach lassen. Muss ich aber keine Bäume umarmen, da reicht es mir dann, dass ich das aufsauge, was um mich herum ist und einfach genieße, in der Natur unterwegs zu sein.
Ich habe ja inzwischen, wenn ich im Wald bin, immer das Gefühl, dass ich die Kronen von den Bäumen angucken muss, um zu gucken, ob das Kronendach noch dicht ist oder ob da Lücken sind. Weil seit mir auch mein Förster sagte, wenn die Kronen beschädigt sind, dann geht es halt ganz schnell, weil dann hast du Lücken in diesem Dach, das eigentlich unten die Feuchtigkeit hält und schützt und das Mikroklima schützt, und dann geht halt um die Krone herum immer mehr kaputt, und seitdem gucke ich immer auf die Kronen, und da fällt es mir manchmal schon ein bisschen schwer, wenn die Kronen dann beschädigt sind, den Wald tatsächlich noch so zu genießen.
Ja, also ich bin froh, dass ich das schon noch kann. Ich kann schon ausblenden. Ich sage mal, auch politisch habe ich das gelernt, auszublenden. Sei es jetzt in Sitzungen selbst, muss man ja hier an Reden auch versuchen,
Sachen auszublenden, ja, genau.
Die wir hier so erleben. Und so geht mir das ähnlich, ja, in solchen, ja, Situationen, dass ich das kann. Aber ja, es ist, wie gesagt, wenn die Umgebung zu trocken ist oder die Bedingung einfach zu belastet, dann kann ich das nicht mehr. Dann sehe ich einfach, was nicht in Ordnung ist.
Und die Themen Klimawandel und Klimaschutz und so weiter. Ich bin da ja oft total frustriert, wenn ich mit Menschen rede, die immer noch glauben, wir Grüne wollen irgendein abstraktes Klima retten, und die nicht begreifen, dass es eigentlich gar nicht um Klimaschutz geht, sondern um Menschenschutz und um Menschheitsschutz. Und es wird immer heißer und trockener und die Wetterlagen werden extremer. In Könnach zum Beispiel, da wo ich wohne, ein paar Kilometer entfernt von Würzburg, da hatten wir vor 6 Jahren, im März 2017, ein Tornado. Da sind 60 Dächer abgedeckt worden, beziehungsweise beschädigt worden. Laternenmasten sind einfach umgeknickt. Mindestens ein massiv gebautes Gartenhaus flog durch die Gegend. Und ich war da an dem Tag bei dem Feuerwehreinsatz und habe die Schäden gesehen, und ein Tornado in Körnach, also auf 2 Kilometer Länge und 600 Meter Breite, hat eine einzelne Wettererscheinung massive Schäden angerichtet, die ich bis dahin nur aus dem Fernsehen gekannt habe. Und das war für mich so einer der Tage, wo ich mir dachte, der Klimawandel in der Region ist hier so richtig konkret. Und die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel, ich bin oft in Nordrhein-Westfalen, und ist ein winzig kleiner Fluss, der über die Ufer trat und bis dahin unvorstellbares Hochwasser produzierte. Und die Fluten haben, das weißt du ja auch, zahlreiche Orte komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Wir haben ja alle die Bilder noch im Kopf. Und 133 Menschen waren es, glaube ich, die damals gestorben sind. Mindestens 467 Gebäude wurden mitgerissen, über 4000 beschädigt. Und innerhalb von 24 Stunden sind mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Das ist mehr als ein Sechstel der Niederschlagsmenge, die bei uns hier in dem ganzen Jahr herunterfällt. Und siehst du jetzt irgendwelche Fortschritte in Richtung Klimaanpassungsmaßnahmen? Ziehen wir genügend Lehren aus Fällen wie diesen? Und bist du da noch optimistisch?
Also optimistisch bleibe ich einfach, weil es politische Arbeit für mich erfordert, dass man das mit Optimismus tut. Das ist das Schöne auch an der Demokratie, Dinge können sich ändern. Das ist anders als in starren Systemen, wenn den Leuten vorne dran dann es nicht passt, wird nichts geändert. Aber natürlich ist die Auseinandersetzung darum zu führen, und mir geht vieles viel zu langsam. Es ist auch echt anstrengend und manchmal ermüdend, die Debatten schleifen, und auch dieses, man denkt sich schon weiter und meint, das Verständnis und die Bereitschaft errungen zu haben, dass man wirklich ernsthaft an die Themen geht. Und das ist schon etwas ernüchternd, da die letzten Jahre auch zu erlebt zu haben, wie deutlich die Klimaerhitzung und die Extremwetterlagen und die Bedrohung unserer unmittelbaren Umwelt, das ist ja nicht irgendwo, sondern es spielt sich auch direkt vor unserer Haustür ab, im wahrsten Wortsinn. Und du hast ja gesagt, in Körnach bei mir, die Bäume im Garten sind abgestorben. Ja. Die konnte ich dann weghauen, weil sie einfach vertrocknet sind. Und da muss uns einfach klar werden, wir sind die geforderten Akteurinnen und diese Arbeit müssen wir dran. Und da geht es mir natürlich so, dass ich meine, dass wir alle zusammen eine andere Verständnis entwickeln müssen, dass Demokratie da etwas untauglich sich beharkt, statt dass wir gemeinsam verstehen, und du hast es so schön benannt, es ist Menschheitsschutz. Wir als Gruppe Grünen wurden ja da oft belächelt oder auch ziemlich schräg angesprochen. Klar kamen von uns auch mal sehr deutliche oder extreme Aussprüche zu bestimmten Umständen, wo wir es leichter gemacht haben, uns dann zu betiteln. Aber letztlich sind wir eine anthropozentrische Partei.
Ja.
Ich kenne keine andere, die mit derartigem Impetus und Arbeit die Menschheit erhalten will.
Ja.
Und das ist für mich die Absurdität dieser politischen Auseinandersetzung, dass die, die um Umwelt und Natur und Pflanzen und Tiere ringen, die sind, die am stärksten dafür ringen, dass die nächsten Generationen leben können.
Ja.
Und die anderen tun es nicht.
Ja.
Und dieser Widersinn, an dem, glaube ich, könnten wir noch so ein bisschen arbeiten, das den Menschen noch deutlicher zu machen. Ich mache das oft, kommt in meinen Reden auch oft vor. Ich meine, dass wir das alle tun sollten, damit wirklich das Verständnis entsteht. Wir machen das dafür, dass wir alle noch gut leben können.
Ja.
Und nicht dafür, weil irgendjemand nicht bequem haben soll oder nicht warm haben soll.
Ja.
Das sind alles keine Fragen.
Ja.
Natürlich wollen wir, dass die Menschen es warm haben und gut von A nach B kommen und dass alle mobil sein können, dass wir uns begegnen können. Aber wir könnten so viel besser miteinander leben, wenn wir ein bisschen von den Ansprüchen runtertreten und die Qualitäten des anderen Lebens auch erkennen. Und die sind ja da.
Ja.
Also wir müssen nicht hunderte von Kilometern fahren, um jemand Nettes zu treffen. Man könnte vielleicht auch über den Gartenzaun schauen.
Ja.
Möglicherweise befinden sich da auch nette Leute, die man noch nicht wahrgenommen hat. Also nur als Beispiel.
Ja.
Klar haben wir unsere Beziehungen und Bezüge und wir haben Internet und kommen miteinander weltweit in Austausch. Das ist alles wichtig und gut, aber wir müssen dabei beachten, dass wir das so machen, dass uns die Welt noch erträgt.
Ja.
Und das beachten wir nicht. Wir haben hier diesen World Overshoot Day und der verlagert sich immer weiter vor im Jahreslauf, wo wir mehr verbrauchen, als die Erde uns erträgt.
Wann ist der jetzt? Juli?
Ich glaube, der ist weiter nach vorne gewandert. Wo er jetzt exakt ist, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Müsste ich nachschauen, aber ich weiß, dass er sich zur Jahresmitte hin schon bewegt. Und das ist natürlich... Es ist überhaupt dramatisch, was wir tun. Ja, ich habe trotzdem den Optimismus, dass genügend da sind, die das anders wollen und anders einfordern. Und unser Auftrag in diesem Jahr ist halt, ihnen zu sagen, es gibt Gruppierungen, die man dann wählen kann und die man nicht wählen kann.
Ja.
Und die jetzt Regierenden darf man nicht im Amt halten dafür, dass sie das alles nicht sehen wollen oder zumindest nicht ernsthaft bearbeiten.
Ja. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich als Würzburger. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Würzburg und wo gehst du denn hin, einfach weil es schön ist?
Also es gibt mehrere schöne Plätze, zu denen ich gerne hingehe. Einer, von dem ich es anfangs nicht gedacht habe, weil ich mit manchen Gestaltungsformen da nicht so ganz einverstanden war, aber in Summe ist er trotzdem zum Aufenthalt der Menschen sehr gut gelungen und das ist die neue Landesgartenschau.
Ja.
Mit der Weite, mit den vielen Bewegungsangeboten, der Freiheit vom Auto, das eine große Rolle spielt, ein riesiges Areal. Kaum haben wir so ein großes Areal in Würzburg, wo du dich frei bewegen kannst. Darum sind da so viele Menschen mit Kindern, klar, weil die
und
einfach da springen können.
Und auch ältere Menschen und Sportler
und es ist
und
barrierefrei. Es ist gelungen, dass es auf einer großen Fläche gelingt. Und es gibt jetzt ein schönes Café am Ende, am Belvedere, wo man nur empfehlen kann, da auch hinzugehen. Also viele schöne Orte. Was natürlich einer der schönsten Orte Würzburgs ist, ist der Ringpark, dass wir einen solchen Park, ein echtes Naturdenkmal, im wahrsten Wortsinn, in der Stadt haben dürfen, weil es Menschen gab, die vor über 150 Jahren gesehen haben, man darf einen Wassergraben um die Stadt oder den Stadtmauerring nicht wieder bepflanzen und nicht wieder bebauen, stand ja zur Frage, hätte man ja einfach die Stadt, sondern da der Freistaat soll es an die Stadt verkaufen, die Stadt soll einen Park errichten. Und ja. Er hat es durchgesetzt.
Ja.
Geschafft. Selber kam er dann mit den Anfeindungen nicht klar, meine ich. Aber es hat uns natürlich sehr viel gebracht und die Gestaltung und die tollen Bäume, die er da hineingetragen hat, die wir heute genießen dürfen. Aber sie sind bedroht. Darum bin ich so froh, dass wir im Bund regieren. Wir haben jetzt über ein Bundesprogramm eine Förderung für ein Bewässerungskonzept für den Ringpark.
Ja.
Ich hoffe auch mit Regenwasser, aber auch mit Quellwasser. Aber einfach, dass die Bäume bewässert werden, damit sie überleben. Ja, das sind so zwei besondere Plätze. Ich liebe auch die Plätze in der Stadt und die Plätze mit Blick auf Käppele und die Festung. Also es gibt sehr viele schöne Orte, an denen man sich aufhalten kann. Und außerhalb der Stadt ist es so, dass wir gerne den Main entlang unterwegs sind. Wir sind eher so mainaufwärts dann unterwegs. Randersacker mit dem wirklich sehr schön gestalteten Bereich, dem Strand.
Und der
das
Strand,
ist einfach schön. Ja. Mit Kind zumal da dort zu sein. Und dann im Weiteren haben das ja jetzt mehrere in Angriff genommen und Eibelstadt gefällt uns auch. Und wo wir sehr gern sind, ist in Sommerhausen im Park oben.
Und da ist doch dieses nette Café, wo man Kuchen essen kann.
Genau, und wir sind halt gern oben da in der Umweltstation.
Ja.
Und das ist natürlich nochmal ein Bogen zurück, ein besonderer Ort, die Umweltstation Ökohaus, die jetzt auch Umweltstation ist, in dem alten Landesgartenschaugelände an der Burgmauer und natürlich die Weiterung oben mit dem Wasserspielplatz und dem tollen alten Landesgartenschaugelände, was immer ein Besuch wert ist und zum Glück mit den Partnerschaftsgärten erhalten geblieben ist.
Ja, und, mit Rübezahl drin und so weiter. Ne?
Besonders schöner Termin ist halt da dieses Europafest, das da drin stattfindet, weil es Genuss pur.
Ja.
Und auch wieder ein großer Bereich, autofrei zur Bewegung.
Ja, also all die Plätze sind auch exakt meine Lieblingsplätze, also ich bin früher immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren und dann durch den Ringpark zu fahren und dann diese wunderschönen Blumenbeete, die da im Frühling immer blühen, das ist ein Traum. Oder die Enten, die du da auch siehst. Und dann das andere, was du genannt hast, oben am Landesgartenschaugelände, das neue Landesgartenschaugelände. Jeden Besucher, den wir haben, den schleppe ich da Sonntag tagsüber dahin, weil du kannst da Kultur, Geschichte erleben, die Ausstellung, wie war das früher, als die Amerikaner dann noch ihre Kaserne hatten und dann hast du diese Basketballplätze, du hast die Liegemöglichkeiten, du hast für Kleinkinder bis Oma, jede Generation ist da unterwegs.
Und wir haben halt 25 Hektar über eine Generation hinaus gesichert, dadurch, dass die Vereinbarung dafür war, dass der Landesgartenschau hinkam. Das haben wir schon gut gemacht.
Das war super und auch so außerhalb von Würzburg, die Tipps da Richtung Eibelstadt und Randersacker und finde ich auch echt mega cool. Ja, herzlichen Dank, Patrick. Ich freue mich schon drauf, mit dir in den nächsten Jahren weiter gemeinsam Politik machen zu dürfen und herzlichen Dank für dieses Interview.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung und den schönen Podcast.
Danke.
Eine Produktion von Mimimi Media.